Ihr hört das Lokalmagazin live am Montagvormittag und wir begrüßen ganz herzlich unseren Gast Felix Schwarz. Hallo, schön, dass du da bist.
Hallo, schön hier zu sein.
Wir haben das schöne Feld der Street Art, aber das grenzt, das wuchert ja quasi in viele Bereiche hinein. Also du bist Street Art Künstler seit langer Zeit und konkreter Anlass für den Besuch ist jetzt die Ausstellung Imagine Peace und die Live Painting Aktion vor dem Stadtmuseum. Also Stadtmuseum, Volkshochschule und Street Art arbeiten quasi zusammen. Ist das auch Zeugnis für eine neue, höhere Akzeptanz dieser doch auch gern mal als kriminell verschrienen Kunstrichtung?
Ich denke, da wird sich in den nächsten Jahren immer mehr das öffnen. Das tut es auch schon. Das sieht man in größeren Städten wie zum Beispiel Berlin oder Köln, die schon jährlich Street Art Festivals austragen. Ich würde mal so sagen, in der Provinz jetzt, so wie Tübingen, da braucht es immer etwas länger, aber ich denke, dass die Akzeptanz immer größer wird dafür, ja.
Wie bist du an deine Partner gekommen, Stadtmuseum und Volkshochschule?
Gut, also ich gebe im Stadtmuseum jetzt schon seit circa einem Jahr immer wieder Workshops im Bereich Film, Stopptrick und auch Street Art, also Graffiti-Workshops. Und es war so, dass ich unmittelbar nach den Anschlägen in Paris gefragt wurde, ob wir nicht so eine Art Aktion machen können zum Thema Je suis Charlie und allgemein zu Paris, wo ich mir dann Gedanken dazu gemacht habe und gedacht habe, naja gut, also das Schlimme ist eigentlich, es gibt ja noch so viel andere Städte, Länder, in denen der Terror allgegenwärtig ist. Es ist nicht nur Paris. Und ich hatte mir dann überlegt, wie schaffe ich es, eine Art Kunstaktion zu erzeugen, zu kreieren, wo jeder sich dran beteiligen kann und was global funktioniert. Und das ging dann recht flott. Ich habe dann gesagt, ich werde mich als Künstler eher raushalten, sondern eher das Leiten, die Umsetzung sollen die Tübinger, die Passanten, die Kinder, jeder machen. Und dann war eigentlich schnell kam es dann schnell zur Umsetzung. Wir machen eine Bomile Band, die stellen wir draußen auf und jeder, der vorbeikommt, kann sich da kurz verewigen. Es gab Schablonen zum Thema Frieden, die Klassiker, die Friedenstaube, aber dann auch in unterschiedlichen Sprachen wie Spanisch, Arabisch vor allem auch, weil das auch eine Sprache ist, die eigentlich kaum so vorgefunden wird, dass auch das ein Teil dieser ganzen Aktion wurde. Das war dann schon vorgegeben und da konnte sich dann jeder so eine Schablone nehmen und das auf die Wand aufsprühen. Weil man kann nicht von jedem erwarten, dass er sich mit einer Dose so gut ausdrücken kann. Und das ist dann richtig schön bunt geworden, ja.
Das hast du vorbereitet, die Schablonen, und dann genau. War viel dem Zufall überlassen.
Ja.
Aber Imagine Peace als Titel, Vorstellung, aber irgendwie auch ein bisschen irreal?
Ja, also was heißt irreal? Also der Traum, der Wunschgedanke, die Vorstellung zu sagen, stell dir vor, es ist Frieden oder es ist Krieg, keiner geht hin und es ist Frieden und du bist mittendrin. Das war eigentlich immer so meine Vorstellung und klar, es kommt ja auch nicht von ungefähr, es ist verknüpft auch mit John Lennon und seiner Aktion damals mit Yoko Ono. Und das hat mich eigentlich so beflügelt zu sagen, warum nicht da wieder ansetzen und das weitermachen. Und ich finde es gerade heute wichtiger denn je.
Dass wir die Vorstellung und die Realität des Friedens auch nicht aus den Augen verlieren.
So ist es.
Wie ist es dann abgelaufen? Ihr habt die Wand dahingestellt. Aus was war die Wand?
Das ist eigentlich so eine Art Frischhaltefolie, kann man so sagen. Die gibt es auch bei den Flughäfen, um die Koffer einzupacken, damit die keine Kratzer bekommen. Und das Ding haben wir dann schnell um eine Art Bauzaun umwickelt. Kann man auch schon wieder sagen, abgeguckt von Christo. Also es sind eigentlich mehrere Kunstwerke entstanden, Verpackungskunst und Street Art. Und dann habe ich da einen Tisch aufgestellt mit meinen Sprühdosen, mit den Schablonen, noch einige bunte Papiere, weil ich mir auch dachte, man kann dann auch diese Schablonen auf Papier auftragen und das dann mitnehmen. Es war auch unmittelbar vor Weihnachten die Aktion. Das war eigentlich auch so ein, ja, so als Art Weihnachtsgeschenk Bazar gedacht. So. Und genau, und ich habe dann immer den Kids geholfen, worauf sie achten sollen beim Anbringen und ja, das Ganze betreut nebenher.
Und da war rege Beteiligung dann da?
Ja, also von der Professorengattin bis hin zu Flüchtlingen, die vorbeikamen. Also wirklich alles durch die Bank. Manche Kids musste man sogar auch bremsen. Die wären sonst den ganzen Tag über da geblieben. Und die Idee war ja eigentlich, das so im Vorbeigehen zu machen. Kam sehr, sehr gut an. Da gibt es auch einen sehr schönen Film dazu, also der das Ganze so im Zeitraffermodus beobachtet.
Und wie die Wand dann so nach und nach bunter geworden ist. Genau. Haben die Leute dann auch eigene Sachen drauf gemacht oder haben sie sich auf die Schablonen beschränkt?
Klar, viele haben die Schablonen genutzt, aber es gab auch welche, die dann ihren Namen hingeschrieben haben oder auch All You Need Is Love hingeschrieben haben. Es gab sogar auch zwei, die in Arabisch gleich was hingeschrieben haben, was ich sehr schön fand. Und ja, also es ist wirklich dann alles dabei gewesen.
Du hast vorhin gesagt, man kann nicht unbedingt erwarten, dass die Leute dann den Umgang mit der Dose schon kennen. Was muss man beachten? Was konntest du da dann noch vermitteln?
Naja, also zuerst muss man erst die Dose schütteln, damit auch die Farbpartikel gut vermischt sind mit dem Treibgas und so weiter. Also dass auch wirklich ein satter Farbton rauskommt. Und dann natürlich der Abstand, weil je dichter man an der Wand ist, desto schneller läuft die Farbe dann runter. Und ja, auch wenn man auch schon diesen Sprühaufsatz aufsteckt, kann es auch mal ins Auge gehen. Und da muss man einfach drauf achten. Ja, das kommt alles so vor. Oder dass halt ja nichts auf die schicke Kleidung drauf spritzt. So.
Oder die Kids, wenn sie dann so begeistert sind, dass sie von der mobilen Wand gleich zur Wand zur Mauer vom Stadtmuseum gehen?
Das ist Gott sei Dank nicht passiert, aber irgendwann war es dann so voll, dann haben sie gemerkt, ah ja, da kann man ja noch auf der Rückseite malen. Also es war alles sehr gut handelbar, ja.
Von beiden Seiten jetzt richtig bunt. Und auch das mit den Geschenken wurde auch angenommen,
haben viele. Kam sehr, sehr gut an. Also es gab einen Moment, wo auch die Leute Schlange standen. Also es hat irgendwie einen Nerv getroffen, fand ich, ja.
Und ganz viel ist ja da auch dann eben beim Machen, ne, was man dann so für Begegnungen hat. Was ist dir da so in Erinnerung auch, was für Gespräche vielleicht da drumherum noch gelaufen sind?
Ja gut, es gab auch kritische Stimmen, die sich Sorgen gemacht haben, zwecks Umweltbelastung und dass hier natürlich viel Treibgase drin sind und so. Aber da muss man dann halt auch mal die Kirche im Dorf lassen. Also es hat sich im Lauf der Jahre so viel in dieser Technologie der Sprühdose verändert. Das ist also wirklich minimal geworden. Aber auch diese Begeisterung vor allem, das ist mir hängen geblieben. Also, dass Studenten kamen, die sagten, wow, toll, endlich mal auch ein anderer Zugang zur Kunst und mal Kunst mit einer Message vor allem. Und ich glaube, am meisten hängen geblieben sind mir die lachenden, fröhlichen Gesichter aller Beteiligten. Also das werde ich nicht so schnell vergessen. Das war wirklich toll.
Und wie bist du mit dem künstlerischen Ergebnis zufrieden? Wie sich jetzt die Wand dann am Ende ausgesehen hat?
Ja, also ich bin sehr, sehr überrascht, dass dieses auf den ersten Blick so chaotische doch schon an modernen Expressionismus, à la Pollock, Basquiat, also auch, es erinnert mich auch an die ersten, an die Anfänge von Graffiti, so in den 70er, 80er Jahren von New York. wo alles einfach so, also es wirkt auch wie Tags, die die überlappend sind. Und das finde ich eigentlich das Spannende. Auch die Struktur dieser Leinwand gibt dem Ganzen nochmal so eine Art Pfiff. Und das finde ich schon toll. Ja.
Folie ist ja jetzt nicht wie die Wand.
Nee.
Läuft es da noch leichter runter dann? Oder was ist da der Hauptunterschied dann beim Sprühen?
Ja, man sollte sozusagen nicht zu stark auf die Folie drücken, oder es kann sein, dass man mal unachtsam ist und dann reißt die Folie. Das ist natürlich der Nachteil, und es ist halt wirklich nur auf Zeit. Also die Wand haben wir dann noch, glaube ich, 5 Tage stehen lassen, und dann hat es einmal geregnet und dann bricht dann irgendwann auch der Lack weg. Also es ist wirklich nur ein Kunstwerk auf Zeit.
Auf der Mauer kann es ewig halten, ja?
Auf der Mauer kann es ewig halten, aber so eine Mauer musst du halt auch irgendwie in die Innenstadt transportieren können. Von daher ist es eigentlich die beste Lösung gewesen, gerade für solche Aktionen, ja.
Das mobil zu haben und dann eben auch, ja, neue Leute dafür begeistern zu können. Entwickelt sich daraus was dann? Also du hast jetzt die Ausstellung in der Volkshochschule noch draus gemacht, aber auch sonst?
Ja, also ich würde gerne mal auf die Ausstellung eingehen, weil das ist sozusagen der nächste Schritt gewesen. Wir haben gedacht, okay, diese Aktion muss man eigentlich auch dokumentieren, festhalten und auch für diejenigen nochmal zeigen, die jetzt an dem Tag nicht da waren. Und ich wollte das Ganze auch nochmal weiter ergänzen, auch mit meinen Kunstwerken. Und das haben wir jetzt machen können, dank Inken Bachmann von der Volkshochschule, die sich da sehr stark engagiert hat und eingesetzt hat. Und diese Ausstellung ist zurzeit im ersten Stock in den Räumlichkeiten der Volkshochschule zu sehen und dauert noch bis circa 18. März. Wahrscheinlich wird es noch etwas länger gehen, aber da kann man sich dann nochmal Zeit lassen und nochmal die Bilder wirken lassen. Es gibt auch nochmal nicht die gleiche Wand, aber so eine ähnliche Wand. Das waren so circa 6 Meter auf 2 Meter Länge. Die haben wir versucht nochmal so in der Art wiederzugeben, und die hängt da in der Cafeteria, und ich höre jetzt schon, dass alle total begeistert sind. So, sowas gab es irgendwie noch nicht dort.
Diese Wand habt ihr dann im Nachhinein nochmal nach demselben Prinzip, mit denselben Schablonen. Die sind ja wiederverwertbar.
Ja, teilweise auch wieder ein paar neue, also ein paar Vögel zum Beispiel, Kolibris, also alles, was mit einer Art Leichtigkeit auch interpretiert werden kann, das haben wir noch ergänzt, ja.
Aber dann nicht unter so großer Publikumsbeteiligung wie vom Stadtmuseum.
Nee, das ist eigentlich dann ganz schnell privat entstanden, aus dem Zweck für die Ausstellung jetzt an sich, ja.
Aber auch mit Bauzaun und mit Folie?
Nee, diesmal war es eine Art LKW-Plane. Also diesmal haben wir uns gedacht, das machen wir jetzt so, dass es auch auf längere Zeit hält. Und es gibt auch Anfragen, die das gerne nochmal woanders ausstellen möchten. Und da war einfach jetzt die Idee, das können wir schlecht mit dieser Schutzfolie, mit dieser Klarsichtfolie machen. Das muss jetzt doch ein festeres Material sein.
So richtig schwere LKW-Plane, und dann
ja.
Kann das auch nach der Ausstellung nochmal irgendwo draußen sogar auch hängen, oder?
Genau, also das ist eigentlich auch die Idee, dass wir jetzt durch die Ausstellung Interessierte finden, nochmal Lokalitäten bekommen können. Also das wäre ein schöner Anreiz, dass jetzt sich Interessierte melden, dass man einfach diese Kunstwerke nochmal woanders zeigt, in einem neuen Rahmen, in einem neuen Licht, und das immer wieder ergänzt, um auch diesen Gedanken von Imagine Peace weiter nach außen zu tragen. Ja.
Was hast du da noch für Bilder mit dazugenommen? Jetzt die Dokumentation der Live-Kunstaktion. Und was ist noch alles dabei?
Es gibt von mir noch Stencils, also Schablonen, die ich ausgeschnitten habe, von bekannten Friedensaktivisten, Politikern, Künstlern. Da zum einen wären Martin Luther King, Bertolt Brecht, Rosa Luxemburg, dann die südamerikanische Seite, was auch ein Teil von mir ist, mit Victor Jara, Frida Kahlo Und Charlie Chaplin, der, also ich als Filmemacher habe ihn halt, es ist eine Art Vorbild und auch jemand, der mich sehr stark geprägt hat, der auch vorhanden ist. Und natürlich dann zu guter Letzt John Lennon.
Wie hast du da so das Konterfei, so ein stilisiertes?
Ja, also ich habe mich an dem Format einen Meter auf 70 Zentimeter orientiert, was ich sehr spannend finde, auch als Postermotiv. Und das ist dann so auch in dem Stil der Pop-Art, kräftige, leuchtende Farben gehalten und klar, dieser Schablonencharakter, der sehr, sehr deutlich dann rauskommt. Und die hängen dann wirklich nebeneinander und dann gibt es dazu noch einen kurzen Text, dass man wieder sich erinnert, was haben die eigentlich geleistet, für was stehen die eigentlich. Und ja, also ich denke, da werden jetzt noch weitere Personen wie Edward Snowden oder auch Nelson Mandela dazukommen. Also die Liste, ich bin immer noch am Sammeln, es wird, glaube ich, es wird noch mehr kommen.
So deine persönlichen Protestikonen oder Friedensikonen, so ein bisschen,
ja, kann man das so sagen? Ja, kann man so sagen, ja. Also Personen, die mich geprägt haben, die mir immer wieder begegnet sind, die ich bewundere. Ja, so kann man sagen.
Charlie Chaplin, weil er Filmemacher war wie du, aber hat er auch seinen Friedensaktivitäten durch den großen Diktator, kann man das da hervorheben oder was noch
ja,
bei ihm?
Ja, ich würde das so sagen, dass gerade also der große Diktator und diese eine Friedensrede, die dann am Ende des Films kommt, dass die doch wirklich bei mir bleibenden Eindruck hinterlassen hat. Auch sonst jemand, der nicht immer konform war, der auch immer seine Meinung gesagt hat und vor allem auch nicht nur die Geschichte erzählen wollte, sondern aber auch eine Message hatte, ein Statement hatte. Das vermisse ich mittlerweile sehr, auch in der Kunst allgemein und würde es mir mehr wünschen. Und da fand ich ihn halt einen großen Vorreiter.
Einer, der hier vielleicht nicht ganz so bekannt ist, aber du mit deinen südamerikanischen Wurzeln hast ihn gewählt, Victor Jara. Was kannst du über den sagen?
Ich habe vor circa 3 Jahren einen Film gedreht in Chile, der auf Dreisat dann vor circa 2 Jahren ausgestrahlt wurde, über eine Gruppe von Schülern, die ihre Schule besetzt hatten und die waren so im Alter von 14 bis 17 Jahren. Und das war für mich eine ganz spannende Zeit und ich hatte so das Gefühl, dass die eigentlich, so wie meine Generation, würde ich mal behaupten, sich nicht mehr groß für die Vergangenheit interessiert. Aber er war trotzdem noch ein wichtiger Teil dieser Jugendlichen. Also sie hatten ihre, und das finde ich das Tolle, sie hatten auf ihren Handys Lieder von Victor Jara und haben die auch gesungen, kannten die Texte. Und da habe ich gemerkt, da haben sich die heutige Generation sich mit der Vergangenheit auseinandergesetzt. Also was damals in Chile zur Zeit der Diktatur von Pinochet passiert ist. Und Victor Jara war ja ein Opfer der Diktatur. Und ja, man hat ihm die Hände abgeschlagen, also wurde gefoltert. Und es war so eine Angst der Unterdrücker da, dass er das Volk sozusagen zu einer Art Revolution aufrufen könnte. Und sie haben es nicht geschafft, seine Lieder verbieten zu können oder auszuradieren in den Köpfen der Bevölkerung. Und dass sie bis heute anhalten und so eine Power haben, das hat mich fasziniert. Und so habe ich mich dann immer mehr auch mit Victor Jara beschäftigt und seine Lieder in der Zeit und nach wie vor auch heute häufig gehört und ja, für mich ein ganz, ganz großer Musiker und Künstler.
Südamerikanischer Singer-Songwriter würde man heute sagen, ein linker Volkssänger.
Genau.
So hat er sich, glaube ich, auch damals und hat auch mit den Leuten gelebt, ne? Also war jetzt nicht abgehoben.
Ne? Nee, also er hat sich auch immer als Teil der Armen, als Teil der Bevölkerung, der arbeitenden Bevölkerung gesehen und nie Partei ergriffen für jetzt die Oberen, sondern ja.
Keine künstlerische Elite auch dargestellt.
Nein.
So, ne?
definitiv nicht.
Guter Moment, um einen Song von ihm zu spielen. Victor Jara, El Derecho de Vivir en Paz. Also das Recht, in Frieden zu leben. Passt zur Ausstellung Imagine Peace noch bis zum 18. März in der Volkshochschule zu sehen. Wir reden noch weiter mit Felix Schwarz dann über diese Ausstellung, über Street Art und über Friedenskunst. Aber erstmal Victor Jara. Ihr hört das Lokalmagazin live am Montagvormittag. Das war Victor Jara, Friedensikone aus Chile und Teil der Ausstellung Imagine Peace in der Volkshochschule, kuratiert und auch ja, künstlerisch ausgestaltet von Felix Schwarz, unserem Gast heute hier im Lokalmagazin. Du hast deine eigene quasi Biografie, deine eigenen ja, Einflüsse damit verarbeitet, aber auch Friedensikonen nicht nur aus Lateinamerika, sondern auch hier aus der Nähe, den hast du vorher nicht genannt, aber jetzt in der Musikpause hast du Georg Elser erwähnt.
Genau.
Der ja auch eine ganz besondere Biografie hat und ein ganz besonderer Friedenskämpfer war.
Ja, also für mich ist Georg Elser auch ganz wichtig, weil ich den Eindruck hatte, das, was er geleistet hat, er ist eigentlich hier aus der Gegend, aus der Gegend der Schwäbischen Alb, genau, und war ein schwäbischer Schreiner, der am 8. November 1939 bei einer Kundgebung im Münchner Bürgerbräukeller dieses Attentat auf Hitler verübt hat, was scheiterte, oder knapp scheiterte, muss man dazu sagen. Und mich hat diese Person fasziniert, weil er jetzt nicht aus diesem bürgerlichen intellektuellen Bürgertum kommt, sondern einfacher Handwerker war, der aber schnell erkannte, was da eigentlich auf Deutschland zukommt mit Hitler und dem Nationalsozialismus, und der sich alleine dazu entschlossen hat, das Ganze durchzuführen, und er hat es ja auch so weit geschafft, und ich finde, heute spricht man eigentlich kaum noch oder kaum mehr über Elser. Also er ist wenigen ein Begriff. Also wenn man jetzt vergleicht mit Stauffenberg zum Beispiel, da hat der schon ein gewisses Standing, aber Elser ist wenigen ein Begriff. Und das war für mich auch der Anreiz zu sagen, da würde ich ihm gerne auch etwas widmen, indem ich ihn auch nochmal zeige.
Als Schablonen-Ikone als Teil der Ausstellung auch zu sehen. Worauf muss man denn bei diesen Schablonen auch achten? Du hast da im Endeffekt, du musst es ausschneiden, dass es so der Rahmen auch nicht auseinanderfällt, oder man kann auch mehrere zusammenfügen vielleicht, aber es ist eigentlich dann aus einem Rahmen geschnitten und dann hat man nur eine Farbe um.
Ja, also man kann eine Farbe nehmen, in dem Fall habe ich aber mehrere Farben genommen, und mir ging es aber auch, also ich habe zum Beispiel bei Elsa war es so, habe ich erstmal den Karton, auf dem ich die Schablone auf den ich gesprüht habe, habe ich erstmal grundiert mit einem Goldton, der so eine Art gewisse Patina dem Ganzen gibt, aber auch so ein ikonenhaftes reinbringt, weil man kennt ja diese Madonnen Bilder oder Bilder von Geistlichen an sich, wo auch viel Gold verwendet wurde. Und ich dachte mir, das wäre natürlich auch ein spannender Kontrast zu der Farbe Grün, die ich dann in unterschiedlichen Farbtönen da angebracht habe. Und dadurch gibt es dann auch wieder eine Tiefe, indem man dunkle und hellere Töne aufträgt. Aber es ist eigentlich wirklich nur eine Schablone, und
Durchweglassen schafft man dann. Vor allem auch die Sachen, die dann überdeckt sind, die eben nicht die Farbe aufnehmen.
Auch das, dass man sich entscheidet, was will ich eigentlich, welche Linien brauche ich eigentlich? Also auch eine bewusste Reduzierung beim Anbringen, beim Ausschneiden der Schablone. Also da kommt dann auch wieder meine Handschrift als Künstler mit rein, weil ich muss sozusagen ausloten, wo ist der Moment, wo man das Gesicht noch erkennt, oder ab wann kippt's? Aber das ist eigentlich auch das Reizvolle, zu sagen, okay, die Linie brauche ich jetzt nicht unbedingt. Es reicht mir eigentlich die deutlichen Augen und das Konterfei so. Und das ist eigentlich das Reizvolle auch gewesen.
Da braucht man ja auch immer eine gute Vorlage einfach. Weil es gibt ja, also von vielen Ikonen gibt es ja so viele Fotos, die dann aber na, auch die Auswahl schwer machen.
Das auch, klar. Aber es, Gott sei Dank gibt es sehr, sehr viele Fotos auch. Also das war schon eine Erleichterung da, gutes Material zu finden. Dann aus den Fotos dann seine eigene Schablone zu entwerfen, ist dann halt der nächste Schritt. So. Und dann hofft man, dass man auch wirklich die Person getroffen hat. Interessanterweise, das kommt mir jetzt gerade so, war eine Bekannte von mir mit ihren Söhnen bei der Ausstellung jetzt in den Faschingsferien. Und ihr 5-jähriger Sohn war total begeistert von einer Person und meinte so, ja, der Harry Potter hat mir am besten gefallen. Und das hat sie mir erzählt. Und ich fragte so, wer ist denn diese, wen meint er denn mit Harry Potter, bis sie da mir die Auflösung nannte und meinte, es war John Lennon. Und das fand ich eigentlich schon wieder sehr schön. Und zeigt auch, es gibt so bestimmte Gesichter, die man wieder mit anderen Gesichtern in den Kopf bekommt, und fand ich sehr toll.
Liegt im Auge des Betrachters.
Genau.
Wie schneidest du die außen? Was ist da, wie stark ist der Karton? Ist das Teppichmesser oder Schere?
Ja, also du kannst einen Teppichcutter benutzen, der auch gut scharf ist. Also sowas benutze ich halt ansonsten vom Karton. Das sind so 250 bis 300 Gramm Stärken. Ja, also das ist eigentlich nicht wirklich was Aufwendiges oder wo man auch teures Material bräuchte, so, sondern es, man findet eigentlich auch alles irgendwie bei sich zu Hause. Das ist auch das Schöne dran.
Und macht keinen Unterschied, ob das jetzt für die Wand draußen oder für die Ausstellung drin? Naja, die Größe ist dann schon auch nochmal Faktor.
Ne? Genau. Also die Größe, das ist eigentlich das Entscheidende, und darum ging es mir auch. Also ich wollte jetzt nicht dieses A4 oder A3 Format, was man eigentlich schon wieder übersieht, sondern es sollte wirklich auch plakativ auch eine Power haben. Und gerade wenn man sich die Ausstellung ansieht und die Personen hängen dann in einer Reihe und das ist dann auch in unterschiedlichen Farbtönen, dann hinterlässt es einen viel stärkeren Eindruck. Und darum ging es mir.
Kann man davon dann auch Abzüge machen, drucken, oder macht man das einfach, muss man immer wieder neu sprühen?
Endlos. Man muss es immer wieder neu sprühen. Also hier auch nochmal mein Aufruf, wer Interesse hat, die Stencils zu erwerben, die kann ich immer wieder anfertigen. Sie werden halt nie, sie werden immer Unikate sein, aber genau, also ich kann sie immer wieder anfertigen, und das ist auch wieder das Spannende, dass dann ein ähnliches Motiv rauskommt, aber nie das gleiche.
Aber die Schablone kannst du theoretisch auch aufheben und mehrfach verwenden. Ja, aber also, hast du die für die Ausstellung auch jetzt wieder vernichtet?
Ja, das war der ursprüngliche Gedanke zu sagen, die gibt's nur einmal. Aber als dann bei unserer Ausstellungseröffnung es Nachfrage gab auf einige dieser Schablonen, also dieser Gesichter, habe ich dann gesagt, gut, die behalte ich einfach erstmal und schaue, wie groß dann die Nachfrage sein wird, ja.
Und dann kann man quasi drucken, sprühen, sprühen eben, ne? Aber wie so eine Art, ja, auch Kleinauflage oder so.
Ja.
Könnte dann theoretisch daraus entstehen. Wir haben die Ikonengesichter, wir haben die besprühte, schablonenbesprühte, ja, Planenwand. Was ist noch alles zu sehen? Was hast du noch mit reingenommen in die Imagine Peace Ausstellung?
Es gibt noch einige Installationen, würde ich mal sagen. Wir haben aus Holz, also zusammen mit meinem Partner, Assistenten, wie man es nennen will. Ich würde ihn auch jetzt schon als Co-Künstler bezeichnen, weil er doch von Anfang an dabei gewesen ist. Also er hat mir geholfen bei der Dokumentation des Filmes über die erste Live-Painting-Aktion und dann auch jetzt bei der jetzigen Ausstellung in der Volkshochschule. Sein Name Matthias Meyer, und dank ihm haben wir auch in kürzester Zeit dann Vögel ausgeschnitten aus Holz, die lackiert. sind auch kleine Kolibris nochmal entstanden und so das Highlight, das würde ich jetzt gerne noch nicht verraten, also noch nicht erklären, um was es geht, sondern man kann es sich als fliegendes Peace-Zeichen vorstellen aus Holz und Sprühdosen und da bin ich ganz stolz drauf, dass wir das noch innerhalb von 2 Tagen einfach hinbekommen haben und gesagt haben, wir brauchen noch so die Kirsche auf dem Sahnehäubchen, wie man so schön sagt, und das ist uns wirklich gelungen, ja.
Und dann hattet ihr letzte Woche Vernissage in der Cafeteria der Volkshochschule.
Cafeteria der Volkshochschule plus der komplette Gang, das sind geführte 50 Meter, kann man so sagen. Da sind dann auch noch Kunstwerke, die entstanden sind in Zusammenarbeit mit einer Gruppe von syrischen Flüchtlingen, was auch ganz toll war, die wir kennengelernt haben an dem Tag dieser Live-Painting-Aktion. Und dadurch ist eine Freundschaft entstanden und ja, ich würde es mal so wie Schicksal beschreiben, dass wir uns da getroffen haben und die habe ich dann eingeladen und wir haben in mehreren Sitzungen dann 4, 5 Poster gestaltet, auch zum Thema Frieden in arabischer Schrift wie auch in deutscher Schrift, aber immer mit der Message, kein Krieg, wir brauchen mehr Frieden, wir müssen über Frieden sprechen und das muss sich auch was ändern. Und da habe ich denen dann auch die freie Hand überlassen und für die war es auch spannend, mal mit dem Medium der Sprühdose überhaupt umzugehen. Und das war wirklich für mich eine ganz schöne Erfahrung und hat mich auch sehr gefreut, dass ich die dafür gewinnen konnte.
Und was kam raus künstlerisch? Wie sieht's aus dann? Du hast die Worte schon erwähnt,
genau, also arabische. Aber ich habe gesagt, wir sollten uns bestimmte Slogans überlegen. Also zum Beispiel auch das Wort Imagine Peace. Wie würde das in der arabischen Schrift aussehen? Und da ich nicht arabisch spreche oder nicht arabisch kann, haben die mir dabei geholfen und die Schriftzüge entwickelt. Und die haben wir dann ausgeschnitten. Auch also wie eine Art Schablone dann verwendet und dann auch in mehreren Farbtönen das aufgetragen und dann ergänzt nochmal mit Motiven aus der Friedensbewegung, also so das klassische Peace-Zeichen oder die Hand mit dem V für Victory oder auch für Peace, das haben wir dann auch noch ergänzt so.
Street Art hat ja auch in der arabischen Revolution eine große Rolle gespielt, ne, oder auch im arabischen, südamerikanischen Raum ist die Geschichte auch von Wandkunst, sage ich jetzt mal, einfach auch um es weiter zu fassen, nochmal eine ganz andere mit Botschaften, mit Informationen, auch mit eben politischen Aussagen. Was weißt du darüber? Oder war das auch Thema?
Das ist ein Thema, was ich eigentlich in den nächsten... Mal gucken, wie schnell es geht, aber was ich für die Zukunft plane, weil ich auch gerade durch den Muralismo oder durch Murals, durch große Wandgemälde, die ich aus Südamerika kenne, stark geprägt wurde und auch gesagt habe, das will ich irgendwann auch selber mal so realisieren. Also Diego Rivera zum Beispiel ist da für mich auch ein Künstler gewesen, der das sehr weit vorangetrieben hat und wo ich nach wie vor staune, wie detailliert das Ganze ausgesehen hat. Wo ich sage, das wäre der nächste Schritt. Auch mein Ansatz ist der, weniger mein Ego als Künstler da reinzubringen, sondern ein Gemeinschaftskunstwerk mit mehreren unterschiedlichen Menschen zu gestalten. Das ist eigentlich der nächste Schritt, der jetzt hoffentlich bald dann stattfinden wird. Ist ja nicht immer so leicht, große Wände in Deutschland oder auch in Tübingen zu finden. Vielleicht fühlen sich da jetzt auch welche angesprochen und sagen, ja, ich hätte da was. Weil das natürlich auch dann einen bleibenden Eindruck auf längere Zeit hinterlassen kann und ja, das ist eigentlich das nächste Ziel.
Da reicht dann keine Plane mehr.
Ne? Da reicht dann keine Plane mehr, nein.
Wie ist da eigentlich, die Akzeptanz steigt, ne, wenn Street Art ist in den Museen angekommen, auch kann man sagen, da denken ja Leute, oder gibt es ja auch verschiedene Stimmen dazu. Zum einen die Ökos, die Treibhausgase beschwören und gleichzeitig zu Hause noch das Deo benutzen wahrscheinlich, ne?
Genau.
Das Gesprühte. Aber auch innerhalb der Szene gibt es da ja auch verschiedene Tendenzen und Meinungen dazu. Wie, bist du da im Austausch oder was weißt du da drüber?
Ja, ich kann ja mal ein bisschen aus meinen Anfängen erzählen. Also ich bin ja eigentlich mit Graffiti, oder Graffiti war sozusagen meine erste Liebe, mit der ich groß wurde. Ich habe das klassische Style Writing, wie man so sagt, mit circa 14 angefangen, und das mache ich nach wie vor. Also das ist immer noch ein Teil von dem Ganzen, was ich immer gemacht habe. Also wo es eigentlich nur um Buchstaben geht und darum, sein Pseudonym, sein Künstlername öffentlich zu machen. Und irgendwann kommst du natürlich in so ein Alter, wo du dich fragst, ja gut, jetzt hast du deinen Namen schon zum 100. Mal, aber in unterschiedlichen Variationen auf Blatt Papier oder auf Wand gemalt. Aber es ist doch immer für einen kleinen Personenkreis, der es lesen kann, der damit was anfangen kann. Und das hat mir irgendwann dann nichts mehr gegeben. Auch hörst du dann aus der Szene, wobei man sich auch wieder fragen muss, wer ist die Szene, aber von diesem Personenkreis hörst du dann auch, ja gut, das gefällt mir jetzt nicht, das würde ich anders machen. Und für mich war es damals so eine Art Befreiungsschlag. Ich wollte eigentlich mich nur ausdrücken, ich wollte aber nicht mich wieder kritisieren lassen, was du ja schon aus der Schule genug hast oder kennst oder im Job, sondern ich wollte mich einfach nur ausdrücken. Und da kommt dann der Moment, wo du sagst, okay, ich mache jetzt einfach mein Ding, und wenn es dir nicht gefällt, dann ist es nicht mein Problem. Und irgendwann entdeckst du wieder was anderes, guckst dir aber auch viele Künstler an, Klassiker an, und merkst so, wow, was die eigentlich gemacht haben, und dann entwickelst du wieder neue Techniken. Für mich ist jetzt auch ein ganz spannender Punkt, mit Holz zu arbeiten oder auch mit Installationen zu arbeiten, aber nach wie vor sind meine Wurzeln in der Graffiti-Bewegung, und das Medium der Sprühdose ist immer ein Teil davon und es wird immer wieder auftauchen, aber ich würde nicht behaupten, dass ich mich da konservativ versteifen muss auf dieses eine Ding, auf dieses eine Medium. Es geht um die Weiterentwicklung. Und da sage ich dann auch, ist jetzt für mich der neue Anreiz zu sagen, in der Gruppe, auch mit Leuten, die überhaupt sich gar nicht mit Kunst beschäftigt haben, die auch in die Kunst einzuführen, sie dafür zu begeistern. Das finde ich eigentlich viel spannender. Auch der Prozess an sich ist viel, viel reizvoller für mich jetzt geworden.
Als der bloße Name auf der Häuserwand, weil das ist ja dann auch wieder so eine Art Reviermarkierung auch, ne? Du hast jetzt ja kreativer, auch persönlicher Ausdruck, aber wie weit kann das gehen, auch deiner Meinung nach, ne? Weil, wenn dann, okay, der Hausbesitzer sieht es natürlich nie gerne, wahrscheinlich, wenn seine Wand voll getaggt ist bis zum geht nicht mehr, und das zieht sich ja von innen, von draußen nach drinnen, und die Eddings und die Sprühdosen kriegen wir alle kaum weg. Wie stehst du dazu?
Ja, also ich glaube, die Diskussion ist eigentlich immer die, wenn man jetzt genau hinschaut, sobald etwas nicht mehr kontrollierbar ist, klingen bei den meisten die Alarmglocken. Wenn etwas kontrollierbar wird, dann kann man das besser zulassen und sagen, ja, das ist schön und auf der Fläche passt es, die ist ja auch legal, aber ich finde, nach wie vor braucht es auch diese andere Seite, also diese illegale Seite, wie man sagen würde, weil dadurch auch viel spannendere Kunstwerke entstanden sind, auch welche, die zum Nachdenken angeregt haben, die auch provozieren und die vielleicht auch nicht im legalen Bereich so gut dann ankommen. Also manchmal muss einfach vielleicht so ein Satz, ein Statement hingeschmiert werden, damit er auch diese provokante Haltung ausdrückt. Und wenn du es dann in Schönschrift in 3 Stunden an eine legale Wand hinschreibst, dann wirkt das gar nicht mehr. Dann geht es sogar unter. Also es braucht immer das eine und das andere. Es ist, für mich ist es so wie Yin und Yang. Und ich hole mir natürlich auch wieder Inspiration von illegalen Graffiti, ist klar. Das ist, verfolge ich nach wie vor und das braucht es irgendwo. Aber ich brauche es jetzt nicht, dass jemand ein Fachwerkhaus hintaggt oder komplett die Innenstadt zutaggen muss, nur um auf sich aufmerksam machen zu müssen. Das ist für mich eigentlich nicht wichtig und das finde ich auch in gewisser Hinsicht irgendwo dann jetzt an einem Punkt angelangt, wo man dann auch sich überlegen muss, ja gut, was habe ich jetzt eigentlich erreicht? Lohnt sich der Aufwand? Nö, also ich sehe mir sehr gerne Tags an und erfreue mich auch, wenn ich da eine tolle Handschrift sehe, auch wenn sich jemand mit Proportionen, mit Kalligrafie auseinandergesetzt hat. Das sind einfach die Ursprünge von Graffiti und das muss man so akzeptieren, ganz einfach.
Buchstabenkunst, Graffiti, aber nach wie vor ist hier die Akzeptanz relativ gering,
ja.
Trotz allem. Also der Trend zur Kriminalisierung ist weiter präsent und also da gibt es ja zum Teil gibt's ja auch Handschriftsexperten bei der Polizei, ne? Dass die dann versuchen, die ganzen Texte zu analysieren und hinterher, 2 Jahre später, kriegst du die ganze Sammlung um die Ohren geknallt, im Zweifel als Schreiberling. Wie siehst du da die Entwicklung und auch der Grad der Repression oder der Verfolgungsdruck? Ist der stark? Man liest es immer mal wieder in der Zeitung.
Ja.
Da hat man einen mit dem Rucksack und so in seinen Dosen erwischt. Ne?
Ja gut, also es gibt natürlich diese Repression. Ich kriege es nicht mehr so stark mit und höre auch immer wieder von Fällen auch, wo es von Seiten der Polizei auch zu Gewalt kommt. Also das kriegst du natürlich nicht mit, das kommt nicht in der Zeitung vor. Aber ich würde auch mal sagen, da muss man anders damit umgehen. Auf der einen Seite ist es schwierig, da klar eine Position zu haben, weil ich auch sehe, dass diese illegale Szene manchmal sehr verkopft ist. Also es gibt Aktionen, wo ich mich frage, muss man das wirklich so machen? Also es gibt so eine Art Tourismus, dass man nach New York fliegen muss, um einfach mal eine U-Bahn in New York bemalt zu haben. Das ist ein toller Anreiz fürs Fotoalbum und so eine Art Trophäensammlung, die man dann hat. Aber die Idee kommt eigentlich dahinter, dass man sagt, ja, diese alten U-Bahnen, die früher bemalt durch New York gefahren sind, das hätte man gerne wieder. Also diese Nostalgie von damals, da möchte man anknüpfen. Das Problem finde ich aber, und das reizt mich, würde mich heute gar nicht mehr reizen, diese ganzen U-Bahnen, das sind alles, die kommen alle aus China. Das sind Billigpressungen, die haben nichts mehr von der klassischen U-Bahn aus den 70ern zu tun, also von der alle schwärmen. Und dafür diesen Aufwand zu riskieren und ziemlich harte Strafen auch damit konfrontiert zu werden, da frage ich mich, warum der ganze Stress? Und das brauche ich nicht oder das würde ich nicht. Das finde ich eigentlich übertrieben. Aber ja, sonst gibt es auch Fälle, wo ich sage, wenn jemand nur für, weil er Graffiti gemacht hat, erwischt wurde, also er hat sich jetzt nichts anderes zu Schulden kommen lassen, also ist jetzt nicht in irgendeiner anderen Form kriminell aufgefallen, dann würde ich sagen, kann man das auch lösen durch soziale Stunden, soziale Arbeit, meinetwegen, dann schrubbt das Ding wieder, das geht er auch. Mittlerweile gibt es ja so viele gute Lösungsmittel, die das Ganze auch wieder beseitigen lassen und man erkennt nichts mehr. Also es ist kein Schaden zu sehen. Meiner Meinung nach ist auch kein Schaden entstanden. Und da kann man auch dann sagen, da müssen sich die Gesetze anpassen und dann muss man andere Lösungen finden, weil man sehr schnell dann diese Künstler auch kriminalisiert. Aber es ist aber auch ein Spiegelbild der Gesellschaft, den du in der Sprüher-Szene wiederfindest. Du hast solche, denen geht es nur um Vandalismus und solche, denen geht es wirklich ein neues Level in der Kunst zu erreichen. Da findest du alles Mögliche. Also von daher kann ich jetzt auch nicht für alle sprechen und will ich auch nicht für alle sprechen, und weil jeder einen unterschiedlichen Ansatz verfolgt. Und klar, zu deiner vorherigen Frage, wie da die Kritik ist, auch dann, wenn ich jetzt zum Beispiel sowas machen würde wie so eine Ausstellung, wo jetzt nicht Buchstaben zu sehen sind, also das klassische Stylewriting, sondern eher Street Art, was auch offen ist für ein breiteres Publikum. Wenn es negative Stimmen darauf gibt, die gab es bis jetzt nicht, mein Gott, dann soll es die geben. Mir ist der Ansatz wichtig zu sagen, ich möchte auch ein breites Publikum erreichen und da kann ich natürlich jetzt schlecht abstrakte Buchstaben vorstellen, die dann nicht die Message rüberbringen. Und da geht es halt immer darum, welche Form und welches Medium ich dann auswähle. Das ist sozusagen mein Ansatz.
Wie sieht es in Tübingen insgesamt dann aus, wenn jemand junger quasi jetzt seine Begeisterung für die Sprühdose entdeckt? Wo kann er sich ausleben? Gibt es eine Reihe von legalen Wänden? Gibt es die Möglichkeit, kann man einen Hausbesitzer fragen? Darf man dann da, wenn der es quasi zur Verfügung stellen würde? Wie ist die Situation hier in der Region?
Also für Tübingen weiß ich zum Beispiel, dass es zwei legale Flächen gibt. Einmal im französischen Viertel und einmal in der Weststadt, die auch sehr, sehr stark genutzt werden. Also es kommen auch Leute von außerhalb nach Tübingen, um dort zu malen. Aber ja, es ist schon sehr begrenzt. Da könnte vielleicht sogar mehr passieren. Aber man muss froh sein, dass es überhaupt diese Flächen gibt. Wenn man jetzt schaut, es gibt andere größere Städte, die haben dann nur eine legale Fläche zur Bemalung freigegeben. Da ist dann wieder anders. Aber ich glaube, man muss auch mehr mit den Städten reden. Wenn ich sehe, zum Beispiel Freiburg hat bis zu 21 legale Flächen, gilt so als die Stadt mit, also wo Graffiti eigentlich überall an jeder Unterführung legal ist. Und das ist wirklich ein Novum so. Das findest du nicht mal in Berlin. Das wäre natürlich wünschenswert und finde ich auch einen guten Ansatz, da zu sagen, wir erlauben jetzt auch Unterführungen als legale Flächen, dass man die bemalt, und da könnte man mehr ansetzen. Und für jüngere Maler würde ich sagen, ist das ein guter Einstieg. Ansonsten gibt es auch in Tübingen dann Jugendhäuser wie zum Beispiel Paula, wo man auch Kurse besuchen kann. Was ich auch wichtig finde, dass man da immer eine Art Mentor oder einen Begleiter hat, der einem auch dann auf gewisse Sachen hinweist, also sagt, du solltest natürlich jetzt nicht über ein gutes, aufwendiges Bild am Anfang drüber gehen, das sorgt für Ärger, sondern tob dich erstmal an der Wand aus, wo jetzt einfach chaotisch aussieht, da kannst du dich ausdrücken. Und ansonsten, wenn man sich jetzt halt auch nicht traut, ich habe in meiner Garage angefangen, so, oder erstmal auf Papier oder auf Holz. Das sind auch wieder Möglichkeiten. Oder man fragt dann halt mal in der Nachbarschaft rum, gibt es da eine Garagenwand? Ich finde nach wie vor, wenn man das wirklich will, gibt es auch einen Weg. Und Fragen schadet nicht. Manchmal glaubt man gar nicht, wenn man nur einmal fragt, was sich dann wieder für Türen öffnen. Aber ich denke auch von Seiten der Stadt kann es ruhig noch mehr legale Flächen geben, ja.
Freiburg als Vorbild, merkt man da dann auch einen Unterschied in der Qualität? Also ich denke mal, das kann schon beflügeln auch, oder?
Durchaus. Also ich selber habe sehr viele Freunde auch in Freiburg gehabt oder nach wie vor sind da noch welche, die auch dort malen und das ist verrückt, was die für ein Output haben. Und wenn die sozusagen die Qual der Wahl haben, wo gehen wir heute malen, das finde ich dann, da werde ich schon sehr neidisch, weil irgendwann kommt bei mir halt der Moment, wenn ich sage, okay, jetzt habe ich die Wand schon zum x-ten Mal gemalt, es ist nicht mehr so, da ist nicht mehr so der große Reiz dann da. Das finde ich schon toll, was sie da in Freiburg haben. Und ich war auch selber dort schon und habe dort auch gemalt. Und das ist einfach toll. Das hat schon was.
Wir sind jetzt erstmal gespannt auf die große Projektwand, die dann irgendwann kommt im Stile der lateinamerikanischen Mauerkunst. Vielen Dank, Felix, dass du da warst. Toi, toi, toi für die weiteren, die Lobbyarbeit auch für Street Art, die du ja quasi so auch hier in der Öffentlichkeit betreibst. Möge es fruchten und viel Kunst im öffentlichen Raum dann auch ermöglichen, was es ja im Endeffekt auch ist.
Genau.
Vielen Dank.
Danke dir, danke für die Einladung und
sehr gerne.
Schön hier gewesen zu sein.
Das war das Lokalmagazin live am Montagvormittag. Wiederholung nochmal Samstagmorgen zwischen 6 und 8. Alle Wortbeiträge, auch das Interview in voller Länge nachzuhören auf der Webseite wüste-welle.de. 7 Tage in der Mediathek und dauerhaft als Beitrag ohne Musik. Wir sind am Freitag wieder live für euch da. Noch steht kein Gast fest, aber es wird sicher jemand kommen. Danke fürs Zuhören, macht's gut, ciao, ciao.